Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und wir sind nur ein paar Tage im neuen Jahr 2026 und schon haben wir den ersten Regime-Change erlebt. Es geht richtig verrückt los und wer könnte besser geeignet sein als Tim Stern, der Chef von Crypto City, der in Venezuela vor Ort sitzt. Und dann dachte ich mir, ziehe ich mir doch direkt mal den Experten für Venezuela ran. Du kannst mir sicherlich ein bisschen was über die Situation vor Ort erzählen. Ich meine, was grob passiert ist, dass die Amerikaner den Präsidenten Maduro gekidnappt haben, das haben wir alle erlebt. Aber erzähl du doch gerne mal, wie ist die Situation abgegangen? Wie hast du sie erlebt? Was ist passiert?
Ja, ey, erstmal danke nochmal, dass wir hier wieder gemeinsam ein kleines Ferngespräch machen. Sehr, sehr cool. Ja, wie habe ich es erlebt? War wild. Also man muss sagen, die Venezolaner, die haben ja so ein internes Meme, ne? Es nennt sich hier auf Spanisch Nunca Paso Nada, also niemals passiert nichts. Ja, die Venezolaner sind ja schon seit 10, 15 Jahren eigentlich fast schon dran gewöhnt, dass eigentlich immer irgendwie kurz vor dem Change irgendwie was stattfindet und dann doch nicht. Es ist 2016 schon begonnen mit dem Interimspräsidenten damals Juan Guaido und dann mit den ersten Sanktionen unter Donald Trump 1. Ne? Und dann plötzlich standen die Schiffe vor der Tür, ne? Monatelang muss man dazu sagen. Und dann haben sie auch schon wieder gedacht, so, okay, passiert wieder nichts. Ne? Und eigentlich war ja angekündigt, dass bis Ende des Jahres eine Operation stattfinden wird, weil viele drauf spekuliert haben, dass noch vor dem Release der Epstein-Files ein Krieg vom Zaun gebrochen wird, dass eben dieses Thema nicht released werden muss. Stattdessen haben sie komischerweise dann Syrien bebombt, einen Tag vor dem Release der Epstein-Files. Und dann war hier in Venezuela schon wieder so, okay, Thema erledigt, da passiert nichts. Ja. Und dann in der Nacht vom 2. Januar sitze ich da bei mir in meinem Bett und bin gerade so weggepennt und auf einmal klingelt da der Telefon wie bekloppt. Ja, und wer ist dran? Ein sehr hochrangiger Militärfreund von mir. Ne? Was ruft mich der denn der an um nachts um 2? Sag mal, also wenn der mich anruft, da muss irgendwas sein. Ne? Also da, mach die Notizen an, mach den also Noticias, ja, guck die Nachrichten an. Was willst du von mir? Es ist 2 Uhr morgens. Ah, mach die Notiz erst an. Ja, dann habe ich sie gesehen, die Black Hawk Helikopter da in Caracas. Und ich so, ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Echt? Geht's los oder was? Okay, krass. Ja. Dann habe ich schon, in Deutschland war ja dann schon 7, ne? Dann habe ich schon meine ganzen Shareholder angerufen. Ich so, oh Leute, ich glaube, wir müssen mal ein Statement vorbereiten und so, ne? Weil Krieg ist nie gut für niemand, ja? Aber bis wir das Statement ausgearbeitet haben, waren die ja schon wieder draußen. Es ging ja keine 2 Stunden. Also 2 Uhr irgendwann haben sie angefangen, kurz vor 4 waren sie schon wieder draußen. Ne? Und auf einmal kam da der Truth Social Post von Donald Trump. Ja? Wir haben den Präsidenten extrahiert. Wie? Hä? Ich habe auch 1000 Memes gesehen, ja, so I was taking a shit and America entered Venezuela and got out of it again in less than 2 hours. Oder auch ja, andere Memes mit Putin, ne, mit hier, that's how a special operation works und sowas.
Ich habe selber nicht wenige davon gemacht, ja.
Ja, also absoluter Wahnsinn. Ja. Und dann war natürlich auf einmal ging es dann los. Ja. Also ab dem 3. Januar eigentlich stand mein Telefon nicht mehr still. Ich dachte, ich weiß, was Viralität heißt. Ja, aber wir haben ja so ein Bewerbungssystem. Ja, da kamen jetzt ein paar hundert Leute auf einmal rein, ne, innerhalb von 48 Stunden. Die ganze Welt guckt auf Venezuela. Und jetzt kommen sie auf einmal alle, die ganzen, in Anführungsstrichen, Kapitalisten. Ne? Gut, ich bin ja selber einer, aber... Jetzt kommen sie auf einmal alle an, ne? Also so gerade so die uns seit Jahren beobachten, so okay, jetzt geht's los. Ja? Aber hatte ich auch einige am Telefon, die dann jetzt noch Rabatt haben wollten. Also Jungs, die Zeit für Rabatt ist vorbei. Ja? Also die das Risiko in Anspruch genommen haben die letzten 2 Jahre, ist jetzt vorbei mit Discount. Ja? So und klar, jetzt natürlich auf den Straßen von Venezuela, ne? Man liest viel in Deutschland, gerade wenn du auch ZDF guckst und so, ne, gibt es ja viele verschiedene Winkel. Ja, da schicken sie mir immer alle ganz tolle Beiträge, ne, vom GZ-finanzierten Gebührenfernsehen. Ne, völkerrechtswidriger Angriff hier und bla und hu. Das alles sehr schwierig, nur aus einer Linse, sage ich mal, zu betrachten. Ich meine, drei Viertel der Venezolaner, ne, die haben da ewig drauf gewartet. Klar, die bestehenden Unterstützer der bestehenden Regierung, die sind natürlich alle ein bisschen zäh. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr spannend, wenn die Karten jetzt neu gemischt werden, was dann in Venezuela passieren wird. Ne? Das könnte so ein bisschen Argentinien 2-mäßig dann werden. Ne? Also Öffnung und richtig viel Geld ins Land und Ende der Sanktionen und bla. Auf der anderen Seite wollen wir wirklich eine Kolonie von Amerika sein, ne? Unter der Administration von Trump. Ja? Gerade wenn man sieht, welche Mächte da so ein bisschen at play sind. Ja? Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht nur Hurray, es ist aber auch nicht nur, so, es ist wirklich, nimmt man das so. Ja,
ja. Die Art und Weise, wie du es schon anführst, ist schon so, es ist, wie du sagst, ein zweischneidiges Schwert und ich würde mal versuchen und korrigiere mich bitte, so viel es geht, darüber die Situation so ein bisschen zusammenzufassen. Klar, die Deutschen sind natürlich wieder Moralweltmeister und reden vom Völkerrecht, als ob das in irgendeiner Art und Weise bei irgendeinem Krieg, den die Amerikaner vom Zaun gebrochen haben, was gesagt hätte. Aber natürlich habe ich dann auch versucht, in den letzten zwei Tagen mal so kurzfristig Venezuela-Experte zu werden und mir anzusehen, was ist eigentlich passiert und worum geht's. Natürlich geht's um Öl, das ist ja keine Frage.
Logisch.
Die Venezuela hat die größten Ölvorräte der Welt und auch mehr als Saudi-Arabien. Nur ist der Punkt, dass es in Venezuela eben noch ein spezifischeres Öl ist. In Saudi-Arabien ist es irgendwie ein sehr leichtes Öl und da ist nicht so viel technische Expertise gefragt. Bei Venezuela ist es ein schweres Öl und es gibt nur irgendwie zwei oder drei US-amerikanische Firmen, die dieses Öl tatsächlich raffinieren können. Und im Prinzip ist das schon so seit den 1920er Jahren, als dort Öl angefangen wurde zu fördern, hatten die Amerikaner wie überall in Lateinamerika eigentlich einen extrem starken Einfluss auf das Land. Und das war ja, also da gab es ja in anderen Ländern, wie ich meine Guatemala oder so, war Fruit Company und da ging es dann um Bananen und in Venezuela geht es natürlich ums Öl. Und nun sind die Amerikaner, wie du schon gesagt hast, hier wollen wir Kolonie von den Amerikanern werden. Die haben mit ihren Ölraffineriefirmen in den venezolanischen Markt den quasi beherrscht und dazu natürlich wahnsinnige Vorteile bekommen. Und da sind die großen Firmen wie Exxon und weiß ich nicht was mit hervorgegangen. Und dann gab es aber noch eine Menge Konkurrenz zum Ölkampf, bis in, ich meine, die 1970er Jahre hinein, als es den großen Öl-Weltcrash gab oder was, als die ganzen arabischen Staaten aufgrund von US-amerikanischer Unterstützung von Israel ein Ölembargo gemacht haben. Und da ging natürlich Venezuela als massiver Gewinner hervor. Auf einmal ist der Ölpreis explodiert. Die Venezolaner konnten das massiv für sich ausnutzen, weil jetzt war ihr Rohstoff auf dem Weltmarkt sehr gefragt und daraufhin waren aber diese Vorteilsbedingungen für die Amerikaner immer noch stark da und nun ist es dazu gekommen, was nicht ganz unlogisch ist meiner Meinung nach, dafür muss man kein kommunistisches Regime unterstützen, aber was ist die Alternative, wenn die Leute im Land sich sagen, wir haben wenig davon, dass wir den Amerikanern zu den unfassbaren Vorteilspreisen unser Öl geben, wenn wir selber davon relativ wenig haben. Also machen sie, was jedes Land macht, und zwar sie verstaatlichen ihre Ölproduktion. Und das ist dann unter Chavez passiert. Und da gibt es dann unglaublich viel Material, die Linken in den USA, nicht zuletzt sowas wie Sean Penn und Oliver Stone, haben teilweise sogar sehr cringige Filme über Mi Amigo Hugo gedreht und Venezuela als das sozialistische Vorzeigeland präsentiert, dass Sozialismus funktioniert. Und sie haben mehr und mehr die Experten in Sachen Ölraffinierung entlassen und loyale venezolanische Arbeiter dort eingesetzt. Und dann kam es eben dazu, dass den Amerikanern das nicht gepasst hat und seitdem ist im Prinzip dieses Prinzip aus, naja, die fördern Öl, aber sie wollen uns das nicht nur abgeben, dadurch auch starke Eingriffe für die einzigen Konkurrenten der Amerikaner, den Russen, im Land so präsent, dass die Amerikaner sich nicht mehr gut mit den Venezolanern verstehen. Aber nichtsdestotrotz gab es immer noch eine Abhängigkeit. Und wenn ich das mich jetzt richtig informiert habe, dann war es bis sogar 2019 so, dass nichtsdestotrotz immer noch die Amerikaner mit den Venezolanern Verträge hatten und Öl ausgetauscht wurde. Da gab es jetzt noch kein konkretes Embargo.
Bis heute. Die Amerikaner fördern bis heute, also unter Donald Trump 1 wurden Sanktionen eingeführt, die unter Biden direkt wieder gelockert worden sind. Also die fördern bis heute das Öl hier und das müssen sie auch, ja, weil alle großen Raffinerien der Amerikaner in der Südküste, ja, die sind für dieses Heavy Crude ausgelegt. Ja. Du kannst dieses Heavy Crude nicht in derselben Raffinerie verarbeiten wie Light, ja, oder Medium. Ja. Das heißt, diese ganzen Riesendinger, die sie damals da hingesetzt haben, ja, die kannst du nicht mal geschwind irgendwie neuen Filter drauf, ja, und dann können sie da ihr Fracking-Öl verarbeiten. Das geht nicht, ja. Die Amerikaner importieren bis heute sogar noch Heavy Crude aus anderen Ländern, ne, aus Indien, nicht aus Russland teilweise, haben sie dieses Heavy Crude herbekommen, aber es ist natürlich gerade etwas schlecht, ja, mit dem aktuellen Status des Kalten Kriegs, Schrägstrich Sanktionierung, Schrägstrich Ukraine. Das ist alles nicht so ganz einfach und es spielt nicht nur dieses Öl-Type mit rein, sondern es spielt auch mit rein, dass die Amerikaner so gar keine Lust drauf haben, dass der Chinese und der Russe in ihrem Vorgarten da extremen Einfluss aufbauen. Ne? Venezuela ist ja extrem gut mit den Chinesen und mit den Russen. Ne? Natürlich, klar, wenn du tot sanktioniert wirst, ne, von den Amis irgendwie über 15 Jahre, irgendwann drehst du den Kopf auch mal in die andere Richtung. Was gibt's denn da noch? Welches Regime ist in meinem irgendwie wohlgesonnen? Ne? Und da sind natürlich die Russen und die Chinesen nicht weit und die haben ja auch extrem viel Infrastruktur gebaut. Ja? Die Russen haben Militärmaterial geliefert, die Chinesen haben Sachen gebaut, ja, und Know-how gebracht, ja? Und die haben ja auch einen Absatzmarkt. Ja? Also der chinesische Automarkt hier ist extrem stark, ja, auch in Margarita, ne, dieses BAIC und Jack und was weiß ich, die machen da einen Autoladen nach dem anderen auf, ja, wo ich dann auch manchmal reinlaufe und mir denke so, wow, okay, Sedan-Limousine für $16,000, wie geht sowas? Ja, aber die Dinger sind gar nicht mal so schlecht, muss man wirklich dazu sagen. Ich habe unseren Mitarbeitern da mal so ein Ding gekauft, so ein G-Klasse-Klon, ne, musste die wirklich anziehen als Deutscher, ne, wenn du dir da unsere Autopreise so anguckst, ja, und dann die China-Dinger, klar, natürlich sind immer noch nicht auf demselben Level, aber geht so langsam in die richtige Richtung. Und das passt dem Amerikaner halt nicht, ja, und dieser Konflikt, der schwelt ja schon seit Ewigkeiten. Es gibt ein sehr schönes Video damals noch von Chavez, als er auf die Bühne getreten ist bei irgendeiner UNO-Weltversammlung, ne, UNO auf Spanisch, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, Organisation United Nations, ne, ist er da auf die Bühne, quasi am Morgen, nachdem am Abend der Bush damals noch gequatscht hat, ne, geht er halt auf die Bühne und geht da ins Mikrofon und sagt, also auf Spanisch, ne, wie übersetzt es auf Deutsch, hier riecht's nach Sulfur, der Teufel war auf der Bühne, ja. Und ich denke so, wow, also wirklich so, ne, Level 1 oder Level 100 Troll, ja. Und klar, die haben halt die Beziehungen sind da immer schlechter geworden, ne. Und jetzt ist natürlich auch die ganze Infrastruktur kaputt. Jetzt ist euch die Frage, Donald Trump hat in seiner Pressekonferenz erwähnt, ja, we will take over administration, wo ich mir dann auf der anderen Seite auch denke, okay, gut, wie willst du das jetzt machen, ne? Du warst jetzt drin, bist du draußen, ne? Wow, also kommt jetzt nochmal ein Bombing-Run. Die Delcy Rodriguez hat ja irgendwie direkt dann dagegen gewettert. Also die Vizepräsidentin, die jetzt vorgestern eingeschworen worden ist, die jetzt Präsidentin ist, die hat ja gesagt, so, das läuft nicht, ne? Da irgendwie reinfliegen, Präsident rausholen, ne? Und dann ist nicht, ja. Dann hat der Donald Trump gesagt, so, entweder du spurst nach dem Motto oder wir fahren halt komplett rein, ne? So, jetzt sind wir wirklich gespannt.
Ja, und genau, das ist nämlich die Situation, in der du mit Sicherheit sehr viel näher dran bist, weil du dann die Nachrichten vor Ort verfolgst, weil klar, wenn ich mir deutsche Medien ansehe, aber ich bin grundsätzlich dann auf Twitter und Telegram, da sind sie schon international, da kommt auch viel aus den USA, da ist es natürlich so, die Leute sind dann Donald Trump-Fans, das ist mir erstmal ein bisschen sehr, sehr fremd, muss ich gestehen, also Libertarismus hin oder her, ich bin sicherlich kein Fan von Maduro oder von Hugo Chavez, aber in ein fremdes Land mit Helikoptern reinzustürmen, die die Luftabwehr, die Venezolaner sind jetzt nicht, sind kein dritte Weltland, das gar nichts hat. Also das ist, ich meine, auch der Irak ist nicht vollkommen wehrlos gewesen, dass da keine Verteidigungsmaßnahmen gäbe. Aber es ist nichts passiert. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, sind ungefähr 40 venezolanische Soldaten gestorben bei dem Eingriff. Kein einziger US-Soldat, kein einziger US-Soldat, muss man sich mal überlegen. Und dann haben die es geschafft, Maduro und seine Frau in der Nacht zu überraschen, zu kidnappen, in die USA auszufliegen. Es gab keinen internationalen Haftbefehl gegen Maduro. Und offensichtlich ist das die Welt, in der wir jetzt leben. Ich meine, du hast schon gesagt, es hat sich angebahnt seit 2019, dass unter dem ersten Regime Trump das Ganze schon mehr oder weniger sich in der Planungsphase befand. Aber das ist jetzt die Welt, in der wir leben. Und jetzt geht man offensichtlich einfach hin und macht mal einen Regime-Change. Da gibt es überhaupt keine Rechtfertigung mehr. Donald Trump spricht von unser Öl. Kann ich mir nicht mehr weiter erklären, außer dass er sagt, ja, die Raffinerien, die haben wir ja gestellt. Das ist ja okay, aber deswegen sind die Rohstoffe trotzdem nicht eure.
Was da aber nie im Fernsehen gesagt wird, also der Donald Trump bezieht sich ja drauf, dass die Amerikaner da irgendwelche Infrastrukturen hingestellt haben und dass sie nationalisiert worden sind. Das heißt im Endeffekt abgezogen, verstaatlicht. So, ja. Was er aber nie erwähnt, ist, dass in Ausgleichszahlungen geflossen. Ne? Also ist nicht so, dass der hingegangen ist und gesagt, so, alles meins, ja, und nach mir die Sintflut. Nee, die haben das schon zurückbezahlt in dem Sinne. Und das ist auch, glaube ich, fertig zurückbezahlt worden. Ne? Ich jetzt tausche mal bei diesem ganzen Konflikt Venezuela und USA aus mit Deutschland und Spanien. Auf einmal wird das völlig absurd. Ja? Also die Deutschen marschieren da irgendwie ein, provozieren irgendwo einen Regime-Change und dann sagen sie so, was euers ist, ist jetzt unseres. Ja, also das geht halt irgendwo auch nicht. Ja.
Die Deutschen sind dann so geisteskrank, die untersuchen ja nicht mal die Sprengung der Nord Stream Pipeline. Aber ja. Hier ist bei mir die Frage, die sich stellt. Im Augenblick sehe ich überall Nachrichtenmeldungen. Das ist meiner Meinung nach nichts anderes als komplette Propaganda von Venezolanern, die in der Straße feiern, dass Maduro weg ist. Das ist soweit klar, das verstehe ich erstmal. Maduro war nicht gerade für offene Märkte und für Wohlstand bekannt. Aber du weißt nie, was danach kommt. Und das ist die Frage, die sich mir dann stellt. Weil, soweit ich mir dann das Regime Maduro angeguckt habe, hat er das ja schon lange kommen sehen. Und sozialistische Diktatoren sind ja nun mal nicht gerade dumm. Die planen, was passiert, wenn ich einfach abgesägt werde. Und die sichern sich ihre Macht. Und soweit ich mir das angesehen habe, hat Maduro relativ starke, quasi Mafia-ähnliche Strukturen in der Regierung quasi etabliert, die dafür gesorgt haben, dass, wenn es ihn den Kopf kostet, dass direkt der Nächste nachkommt, sodass das nicht dafür sorgt, dass die Amerikaner dann einfach freie Bahn haben. Und das ist das, was ich jetzt schwierig finde, wo ich mir denke, ja, du kannst so viel in der Straße tanzen, wie du willst, du weißt nicht, ob danach nicht was Schlimmeres kommt.
Ja, das ist richtig und vor allem dieses System besteht ja schon seit, sagen wir jetzt, 25, 27 Jahre lang, ja, gibt es dieses System hier in Venezuela. Viele, die jetzt in meinem Alter sind, ne, so um die 30, ja, die kennen ja auch gar nichts anderes. Ja. Also das ist nicht so, dass jetzt hier ein Overnight-Change da ist, ne, und morgen sind alle reich, ja, und morgen sind alle irgendwie unternehmerisch tätig. Ja. Das ist ja viele Venezolaner sind da jetzt auch irgendwie mit der Erwartungshaltung, okay, es gibt einen Change und morgen haben wir alle, wissen wir nicht, wohin mit der Kohle. Ja. Das wird auch nicht so sein. Ne. Ob es überhaupt dazu kommt, ja, dass das ganze System irgendwie aus den Leuten auswächst. Ich meine, bis heute gibt es, für mich war das nie ein Thema, weil ich bin nach dem Mauerfall geboren, aber wenn ich mit Leuten um die 40, 50 spreche, da ist ja geistig immer noch das Thema Ost und West irgendwie präsent. Ja. Überleg mal, das ist jetzt 40 Jahre bald her, ja, wo ich mir denke, so, okay, ist immer noch irgendwie in den Köpfen der Leute präsent. Das wird dann erst über die nachwachsenden Generationen, ne, die haben diese Trennung dann nicht mehr im Kopf, wie ich beispielsweise. Ne. Ich habe da in der Schule kurz drüber gelesen, aber für mich war das nie irgendwie ein Ding, ja, dass es überhaupt existiert. Habe ich dann erst später so ein bisschen mitbekommen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ja. Die Amerikaner behaupten, sie sind jetzt in charge. Ja. Auf der anderen Seite hast du jetzt die Vizepräsidentin, die jetzt die Präsidentin geworden ist. Ja. Also im Endeffekt hat sich aktuell noch nicht so viel geändert. Ja. Ich bin gespannt.
Das ist ja auch ein Punkt. Die Amerikaner haben ganz sicher die überlegene Firepower, aber es besteht quasi nicht die Möglichkeit, dass die Amerikaner Venezuela besetzen. Venezuela ist viel zu groß, um Bodentruppen zu senden und das Land buchstäblich zu besetzen, so wie man es mal mit dem Irak gemacht hat. Und ein anderes Thema, was ja so im Hintergrund immer mitschwingt, auch schon seit letztem Jahr, ist der Iran, wofür es auch keinen Plan gibt, diese mit Bodentruppen zu besetzen. Und dementsprechend ist ja die Sache, den Präsidenten anzugreifen und buchstäblich zu entführen, das scheint ja offensichtlich noch möglich zu sein. Aber du kannst ja nicht das Land übernehmen. Und deswegen...
Venezuela ist dreimal so groß wie Deutschland. Ich habe es gerade nachgeguckt. Also
ja, so groß wie Texas ungefähr hatte ich mal im Hinterkopf. Und Texas ist ja, glaube ich, doppelt so groß wie Deutschland ungefähr. Aber ja, mit anderen Worten, was denkst du? Was ist der Plan dahinter? Wie soll das funktionieren?
Naja, also ich nehme mal an, ne, das ist jetzt einfach, also erstmal müssen sie jetzt mit den Russen und mit den Chinesen hinsetzen, weil ich glaube, die sitzen gerade jetzt zusammen oder morgen. Ja, da gibt es eine Sondersitzung und bla und UN und das Legal Aftermath, das kommt jetzt erstmal. Ne? Also wie wird da die Welt drauf reagieren? Das ist jetzt 3 Tage her, oder 2 Tage her, ja. 2,5 Tage her. Ja. Jetzt wird jetzt erstmal, also der Russe und der Chinese, die werden pisst sein. Ja. So, weil die Chinesen haben mir gerade 1 Milliarde in Maracaibo-Stausee reingesteckt und die Russen haben hier irgendwie 15, 20 Jahre Einfluss aufgebaut. Die gehen jetzt, glaube ich, nicht hin und sagen, naja, gut, okay, dann halt nicht. So
nach dem Nimm halt meine Infrastruktur.
Ja, ja, dann haben wir jetzt 15, 20 Jahre Ressourcen reingesteckt. Ja, gut, jetzt haben wir Pech gehabt, so nach dem Motto, wird auch nicht passieren. Ne? Also irgendwo wird es da einen Deal geben müssen. Ja? Viele böse Zungen behaupten, ja, okay, jetzt wird es einen Deal geben oder es gab den Deal schon. Ja? Du kriegst Venezuela, wir kriegen die Ukraine, so nach dem Motto. Ja? Da in diesem Alaska-Treffen, ne? Wo sie sich da getroffen haben. Kann ja auch mitspielen. Ne? Also das ist jetzt
Und gerade das ist wieder so für die Europäer, sich jetzt darüber zu freuen, dass es ein Regime-Change wird. Das kann uns sowas von auf die Füße fallen. Wenn du schon sagst, dann so, das habe ich nämlich auch mehrfach hier mitgekriegt von den Leuten, die das kritisch beobachten. Im Prinzip ist das ein Trade-off mit Russland und der Ukraine. So, ja, wir krallen uns Venezuela, dafür kann Putin irgendwie die Ukraine. Das ist nicht gut für die Europäer.
Das ist überhaupt nicht gut. Und vor allem ist das für die politische Bedeutung von Europa mal ein absoluter Slap ins Gesicht. So, ihr seid völlig bedeutungslos. Wir machen da unter uns. Und vor allem, in welcher Welt sind wir heutzutage unterwegs, wenn da übers Einmarschieren in irgendwelche Länder dann irgendwie verhandelt wird. So, du kriegst das, ich krieg's das. Jetzt haben sie angekündigt, die Nächsten sind die Kolumbianer. Außerdem guckt er irgendwie nach Grönland. Ja. Das wollen wir auch noch haben und hallo?
Ja, Grönland ist auch noch eine Sache, wobei, in Grönland sind ja, glaube ich, die Dänen, mit anderen Worten, das ist ja dann nochmal eine direkte Konfrontation mit Europa. Bei, Kolumbien weiß ich nicht so ganz, mit Kolumbien habe ich mich nicht spezifisch beschäftigt, da muss ich mal als allererstes an Pablo Escobar und Kokain denken.
Ja, das ist schon lange her, aber der hat ja gestern im Fernsehen, in seinem Flugzeug, ja, hat ihn irgendein Reporter, also ich gucke ja gerade sehr close die Nachrichten, ne?
Natürlich.
War Audio only, und dann hat er gesagt, ja, und wie sieht's denn jetzt da aus, und die Kolumbianer, die beschweren sich ja dann schon, und er sagte, ja, Gustavo Petro, das wird der Nächste. Und ich so, ja, was? Wie wird das der Nächste? Fahren wir jetzt auch gleich noch weiter nach Kolumbien oder wie, wenn wir eh schon da sind, so nach dem Motto. Ja, interessant.
Aber wenn wir schon das Thema Drogen angeschnitten haben, das war nämlich etwas, was in Bezug auf Venezuela die ganze Zeit als Kriegsgrund galt, dass über Venezuela Drogen in die USA verschifft wurden. Das wird sehr schnell abgetan, von wegen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber ich glaube, komplett von der Hand zu weisen, war das jetzt gar nicht so. Weil sowas hat Maduro nicht zuletzt ein bisschen sogar am Leben gehalten. Oder sagst du, nee, das ist schon relativ absurd.
Naja, der Witz ist halt, also hauptsächlich ging es ihm ja ums Thema Fent. Ne? So, das ist ja das, was die Leute so komplett zerstört, dieses Fentanyl-Zeug. Das wird in Venezuela schon mal gar nicht produziert. Es gibt selber, die Amerikaner haben selber Zahlen veröffentlicht von der World Health Organization, dass 87% des ganzen Spaßes direkt aus Kolumbien über den anderen Ozean da nach oben verschifft wird. Und dass irgendwie 10% sonst woher und irgendwie 5% wird über Venezuela transportiert. Also von einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung, was mich das kostet, da irgendwie so viele Schiffe dahin zu stellen, da fahre ich doch straight nach Kolumbien, dann habe ich den Großteil erledigt und fahre dann nicht nach Venezuela. Hier geht es halt ganz einfach klar ums Öl. Ob da wirklich so viel Drogenhandel betrieben wird, I don't know. Ob es dieses Kartell, das soll es wirklich gibt, I don't know. Bezweifle das stark, weil da muss ich mir dann überlegen. Also das Kartell de los Soles heißt ja so, weil es die Sternchen hier sein sollen von den Generälen. Dass da sicherlich der ein oder andere irgendwie ein Side-Business am Laufen hat, okay, also nach dem Motto Augen zu, der Container wird durchgewunken, gib mal 5 Mille, das kann ich mir gut vorstellen. Dass jetzt da ein riesen kriminelles Mastermind Enterprise da irgendwie von Maduro irgendwie geleitet wird, kann ich mir sehr schwer vorstellen, weil wenn ich mir gucke, was die da für Boote aus dem Wasser geschossen haben, das sieht schwer nach diesen Fischerbooten aus, die hier in Margarita auch überall rumstehen. Also da hast du halt den José Luis, mit dem Speedboot-Motor, das hat hier jeder, und plötzlich fährst du durch die Gegend und dann wirst du da, völliger Schwachsinn, so ein Fischerboot mit einem Speedboot-Motor, wie soll denn der nach Miami kommen? Die Dinger haben eine Reichweite von 100-200 Kilometer max, nicht der Tank leer, Also, was sie da irgendwie ständig rumhofieren als Drogenboote, das ist völliger Bullshit. Okay, vielleicht fahren sie irgendwie nach Dominican Republic und exportieren es dann von da, aber was auch immer. Aber was in den deutschen Medien nie gelaufen ist, die haben auch 1-2 kolumbianische Boote aus dem Wasser gesprengt. Und da war auch confirmed ein Boot drunter, was ein Touri-Boot war. Das hat hier in Deutschland, in Europa keiner irgendwie im Fernsehen erzählt. Da haben sie in Kolumbien einen riesen Aufstand gemacht. So, ey Jungs, das waren unsere Leute. Das waren weder Venezolaner noch irgendwelche Drogenleute. Das war irgendein Touri-Boot, das da irgendwie. Überleg mal, du machst da so ganz entspannt Urlaub, und auf einmal kommt so ein Tomahawk angeflogen. Guckst aber auch mal ein bisschen blöd auf einmal. So, also ich glaube da an diese ganzen Drogen. Das ist eher ein vorgeschobener Grund, ähnlich damals wie die Weapons of Mass Destruction.
Ja, das entspricht so ungefähr meiner Erwartungshaltung. Ich weiß nicht, unglaublich schwierige Sache. Was denkst du, wie sieht die zukünftige Situation in Venezuela aus? Weil du hast es schon anklingen lassen, die meisten Venezolaner, die kennen überhaupt nichts anderes. Und ich weiß, schwierig abzusehen, aber was würdest du sagen, ist so ein Worst-Case, Best-Case-Szenario, wenn die Amerikaner in Venezuela ihren Einfluss auf eine Art und Weise ausüben können, wie sie sich das vorstellen? Ich weiß nicht so richtig, wie sie sich es tatsächlich vorstellen. Und von Trump selber habe ich sogar das Gefühl, dass noch am meisten mitschwingt. Wenn ich seine Generäle höre, dann habe ich das Gefühl, das ist von vorne bis hinten nicht durchdacht, weil das Thema hatten wir ja gerade, die Venezuela mit Bodentruppen komplett zu besetzen, ist überhaupt nicht drin. Mit anderen Worten, du könntest höchstens durch ein Embargo mit einem Flugzeugträger oder was da vor Ort ist, irgendwie ein bisschen abhalten. Aber ansonsten würde das Land ja ohnehin vor sich rumkrebsen. Die Nachfolgeregierung, da ist nicht klar, welche strategischen Positionen vor allem von Ölfirmen von der Regierungshand besetzt werden oder wie die sich in irgendeiner Art und Weise öffnen könnten, weil es sind ja sowieso die Amerikaner, die dann die einzigen Partnerschaften mit ausmachen. Und vielleicht sagst du mir auch, wie dich das vor Ort auf Isla Margarita betrifft.
Also laut Gesetz müssten sie jetzt eigentlich innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen machen, wenn der Präsident absente ist, also irgendwie fehlt oder weg ist oder was auch immer, dann sagt die venezolanische Verfassung, dass innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen stattfinden müssen. So, wenn das so stattfindet, was ich schwer bezweifle, dann wäre natürlich einfach einen Nachfolgepräsident irgendwie einzusetzen. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Amerikaner jetzt da irgendwie Neuwahlen zulassen, wenn ich mir den Donald Trump so anhöre, was er irgendwie vorhat mit der ganzen Geschichte. Wenn du das wirklich durchziehen willst, dann musst du Venezuela besetzen, was sehr, sehr schwierig wird, wie du sagst. Ne? Du kannst ein Land mit 30 Millionen Einwohnern schwer besetzen, wenn du 10.000 Soldaten da rumstehen hast oder 12. Ja? Also,
Das klingt für mich nach, wir schicken die CIA und sorgen dafür, dass wir irgendeinen faschistischen Diktator, der uns wohlgesonnen ist, an die Macht bringen, so wie man das mal im Iran nach Mossadegh mit Reza Pahlavi gemacht hat oder ja, oder mit Pinochet in Chile. So ungefähr klingt es für mich.
So ungefähr, also musst du halt irgendwie einen einsetzen, der dann da irgendwie deine Interessen dann nachher verfolgt. Ja. Ich bin mal gespannt. Ja. Uns auf Margarita tangiert das eigentlich gar nicht. Ja. Das Einzige, was wir als Problem hatten, ist, dass die Flüge natürlich hier ausgefallen sind, jetzt ewig lang. Ja. Gab ja kaum irgendjemand, der hier gelandet ist. Ne,
weil jetzt, sorry, ich hatte einen Internetausfall. Ich hatte einen Internetausfall. Ich war gerade komplett weg, hat sich bei mir nur gedreht. Könntest du nochmal ansetzen? Nachdem meine Frage beendet war, die hat noch aufgezeichnet und danach war es weg.
Okay. Ich habe gesagt, uns auf Margarita tangiert das eigentlich relativ wenig. Ne? Das Einzige, was wir natürlich sehen, ist, dass über die Flugverbote, die Amerikaner da irgendwie verhängt haben, ne? Kam natürlich jetzt keiner über Weihnachten und über Neujahr. Ne? Ich hatte hier von meiner letzten Europareise 45 angemeldete Leute, die hier über Weihnachten, Neujahr Margarita besuchen wollten. Da war jetzt natürlich kein Mensch da, logisch. Ich glaube, du hängst wieder, ne? Kann das sein? Ja. Ich sehe dich wieder, okay, alles klar. Naja, klar, also Tourismus, ne, ist natürlich das, was man hier merkt. Ne? Hier ist gerade kein Mensch, die Hotels sind leer. Ne? Ich habe so ein, zwei verstreute Deutsche, die dann irgendwie über Barbados oder über Curaçao hergeflogen sind. Von dem her auf Margarita alles entspannt, ja, wie immer. Es tangiert uns ja immer relativ wenig, was auf der Hauptstadt irgendwie passiert. Und ich bin mal gespannt, ja, also entweder sie setzen jetzt hier die Neuwahlen ein, ne, und wie du sagst, haben sie einen, den dann wohl gesonnen ist, aber du kannst schwer das Land besetzen, wenn du nur 15.000 Leute hast, von dem her, also muss die Zeit wirklich zeigen, es gibt viele Szenarien, es gibt Optimalszenarien, es gibt schlechte Szenarien, schlechtes Szenario wäre, wenn sich die hiesige Regierung jetzt natürlich weigert, ja, diese ganzen Befehle zu akzeptieren und er wirklich einen zweiten Angriff fliegen würde, ne, dann wird's nämlich dreckig. Ja. Der erste war ja relativ chirurgisch, muss ich sagen. Ja, da gab's 5, 6 Airbases und einen Hafen und insgesamt 40 Tote. Ne, das ist noch für eine Invasion, es sind also noch sehr, sehr geringe Zahlen. Ne? Also die hätten auch, muss man auch dazu sagen, ne, sie haben ja da einen Haufen Kriegsschiffe, die hätten auch einfach einen Haufen Tomahawk-Raketen hier irgendwie reinballern können. Ne? Die haben da irgendwie 1400 Missiles auf hoher See. Ne? Dann wäre natürlich ein PR-mäßiges Desaster gewesen für die Amerikaner. Ja? Hier die wehrlosen Venezolaner mit Tomahawk-Missiles zu beschießen, das wäre natürlich gar nicht geil im internationalen Diskurs. Deswegen auch die chirurgische Operation hier. Aber die Möglichkeit besteht immer noch. Ja? Da stehen sie. Ne? Wenn sie das Knöpfchen drücken, dann ist hier Sodom und Gomorra in Caracas. Ja? Das will keiner. Ich hoffe auch, dass es dazu nicht kommt. Krieg ist nie gut für niemand, egal warum und wieso, weshalb. Ich hoffe, dass da eine Lösung jetzt gefunden wird, die allen irgendwie taugt und dass dieses Geschäft mit den Amerikanern, mit den Venezolanern wieder aufgenommen werden kann. Ich meine, es war ja sehr florierend in den 70ern. Die Venezuela haben ja Öl verkauft, die Amerikaner haben das Öl gebraucht. Die Amerikaner brauchen auch die Energie. Wenn ich mir anschaue, was da gebaut wird, Stargate, große AI-Center, ja, der Krieg in Europa, da kommt etc. pp., das braucht alles einen richtigen Haufen Energie. Die brauchen einfach, es war einfach die Convenience-Lösung. Die müssen da um die halbe Welt irgendwelche Schiffe fahren lassen, weil sie halt von Venezuela kein Öl mehr haben. Es wäre für beide Seiten das Beste, wenn dieser Öldeal wieder aufgenommen wird, ja, dass das Öl verkauft wird, eventuell sogar mit amerikanischem Know-how, ja, mit amerikanischen Ersatzteilen, dass das Ende der Sanktionen da ist, wird Venezuela relativ zügig wieder ein sehr, sehr reiches Land. Ich hoffe, dass es nicht über Besetzung stattfindet, sondern über einen Acuerdo, ja, also über eine Übereinstimmung. Ja. Vielleicht kann das jetzt passieren über dieses schockierende Ereignis, ja, dass da der Präsident einfach rausgesneakt worden ist. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich hoffe, die Optimallösung wird sein. Man verträgt sich wieder in Anführungsstrichen und man fängt den Öldeal miteinander wieder an und dann haben beide Seiten viel, viel davon. Ja.
Kannst du was über die jetzige Vizepräsidentin, die jetzige Präsidentin im Amt sagen, wie die drauf ist? Ist die genauso, weiß ich nicht, kommunistisch oder ist sie hart anti-amerikanisch?
Na, man muss dazu sagen, kommunistisch ist hier eigentlich schon relativ lange keiner mehr. Ja? Also eine Sonderwirtschaft.
Aus libertärer Perspektive.
Ja, nee, aber du musst ja auch sozialistisch, du musst ja sehen, ja. Eine Sonderwirtschaftszone auf einer Karibikinsel klingt jetzt nicht so hardcore nach Sozialismus. Also ich habe noch keinen Sozialismus gesehen, wo es eine Sonderwirtschaftszone gab, wo tax-free und so weiter. Oder
hast einen Punkt, das macht ja nicht mal Argentinien.
Jo.
Aber ja.
So, natürlich, hier, also das ist so, wenn man hier nicht, das ist so ganz pervers, es existieren beide Systeme parallel. Ja? Auf der einen Seite zahlt sie nichts für Strom und Wasser und Benzin, ne? Auf der anderen Seite kannst du aber auch, hast du völlige Freiheiten, wenn du irgendein Unternehmen aufsetzen willst. Ja? Also klar, gut, es gibt das ein oder andere Gesetz, ne? Hier 13. Gehalt und so und bla, das ist ja alles, ne? Mitarbeiterschutz und so, das ist alles ganz, ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite, was die in den letzten, also was sie vor 2020 gemacht haben, okay, da gehe ich fein, das war alles sozialistisches Playbook, ne? Aber ab 2020 haben sie eigentlich schon angefangen umzudrehen, weil sie halt gemerkt haben, oh Kacke, Planwirtschaft, ja, führt eigentlich nur dazu, dass keine Waren mehr da sind und niemand mehr was zu fressen hat, ja. Da haben sie eigentlich schon umgedreht, ja. Die Delci, was ich so sagen kann, ja, die ist eigentlich, was die so im Fernsehen erzählt, die ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ja, was sie da so erzählt, die ist ja Energieministerin gewesen, ja. Die war jetzt viel in Russland und China, ne, hat da ganz, ganz viele Energiedeals irgendwie eingetütet. Ja. Wie hardcore die jetzt irgendwie privat überzeugt vom Sozialismus ist, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr Vater bei der letzten Revolution ums Leben gekommen ist, ne, bevor es den Chavismo gab, auf so einem anderen Extrem im Endeffekt. Ja. Wir werden sehen. Ja. Aber was halt ganz wichtig ist, ne, was der Venezolaner halt relativ selten macht, ist das Thema 10, 20 Jahre vorausschauend denken. Ja, da ist halt immer nichts mit Maintenance und nichts mit irgendwie Rücklagen bilden und nichts mit, wo ich immer nicht verstehe, warum. Ja, du hast da einen Haufen Öl im Boden, ja, du hast die größten Förderanlagen der Welt, ja, und dann macht man da kein Maintenance. Ja. Dann lässt man die Dinger wieder so lange laufen, bis kaputt ist und macht sich dann darüber Gedanken, das keine Ersatzteile hat. Also das geht mir als Deutscher nicht in den Kopf. Deswegen hast du auch immer so viele Opportunities, wenn du hierher kommst als Deutscher. Weil wenn du halt irgendwie ein klein bisschen einen Plan machst und ein bisschen strukturiert und prozessorientiert denkst als Unternehmer, dann bist du halt immer ganz weit vorne mit dabei.
Ja, sind auf jeden Fall interessante Einblicke. Ich habe ansonsten jetzt gerade aktuell keine direkten Fragen mehr. Ich bin wirklich gespannt darum, wie es in Venezuela weiterläuft. Ich teile natürlich deine Hoffnung, dass es in eine positive Richtung geht und beide irgendwie ein bisschen aufeinander zurücken und dass wir weniger uns Raketen um die Ohren schmeißen. Davon hat am Ende des Tages niemand was. Und bei den Deutschen sehe ich halt wie immer das Problem, sie wollen die Moralhoheit über alles und reale Rohstoffvorkommen interessiert wieder niemanden und der normale Bürger ist dann derjenige, der in die Röhre guckt, weil er dieses Thema dann bis zu allerletzt aufschiebt. Ja, wollen wir schauen, wie es weiterkommt.
Diese iPhone-Sozialisten da wieder im Internet, wo ich mir denke, so weißt du, da hast du dann wieder, also da krieg ich wirklich die absolute Brechreize. Dann hast du da wieder irgendwie Soja-Sibylle, ja, die da irgendwie zwei Tage ZDF guckt und dann jetzt auf einmal Venezuela-Experte ist und das ist so eine deutsche Qualität, ja, sich noch nie im Leben mit irgendwas beschäftigen. Und dann plötzlich ist man wieder komplett Experte für alles, wo ich mir denke, Leute, ihr habt noch nie in eurem Leben irgendwie auf der Landkarte irgendwie geguckt, wo Venezuela ist, ja. Und jetzt wird das Maul aufreißen im Internet. Also da kriege ich schon wieder so einen Anfall, gell. Wirklich ganz, ganz übel. Aber egal, anderes Thema.
Jawohl. Alles klar, dann würde ich sagen, das war erstmal der Einblick in Sachen Venezuela. War mir wichtig, das war sehr herzlich dafür, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast, dass wir das.
Sehr, sehr gerne, mein Bester. Bist gerade wieder eingefroren. Deutschland, dein Internet. Ja, aber jetzt sehe ich dich wieder. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, bleibt alle gesund, bleibt friedlich und vielleicht kriegen wir ein 2026 mit weniger Stress und weniger Vollgas zulaufen auf den Dritten Weltkrieg hin. Würde mich freuen.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.